Sie hören aktuell das Radio Blaumagazin am Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend in der Sendung aktuell an diesem Dienstag, dem 10. Juni. Wir haben es genau um 7. Heute hören wir unter anderem ein Gespräch mit einem Bündnis aus Aktiven der Leipziger Klimabewegung und Kulturschaffenden aus verschiedenen Bereichen. Die haben nämlich 2024 schon das Projekt Protestflügel ins Leben gerufen. Jetzt geht's weiter zum Bachfest am Freitag, nämlich dem 13. Juni, also Freitag der 13. Da begibt sich ein Konzertflügel wie letztes Jahr schon auf Reisen. Von 15 bis 20 Uhr fährt er vom Jahrtausendfeld in Lindenau bis zum Marktplatz. Und wir hören eben außerdem noch in dieser Sendung ein Gespräch mit Professor Dr. Katrin Böning-Gäse. Sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ, und auch Professorin für Biodiversität im Anthropozän an der Uni Leipzig. Da geht es um die Frage der richtigen Überbringung der möglicherweise schlechten Nachrichten, also um Fragen der Wissenschaftskommunikation in einer Zeit ökologischer weltweiter Krisen. Und wir hören aber auch Ausgehtipps und weitere Dinge in dieser Sendung. Und damit beginnen wir auch zu Anfang. Da hören wir etwas von einer Gruppe, die auch am Freitag spielt, nämlich im UT Konwitz. Da spielen die Gruppen Rosengarten. Aus Salzwedel kamen die und waren schon in den 80er Jahren als so eine Art Wave-Punk-Band unterwegs. Und Neurot, das ist eine Leipziger Gruppe, die es auch schon in den 80er Jahren gegeben hat. Die haben 1987 eine Kassette aufgenommen, die jetzt auch auf Doppel-LP wieder veröffentlicht wurde. Und von der Gruppe Rosengarten hören wir zu Beginn das Stück Ohnmacht, das eben auch auf diese vergangene Zeit der 80er Jahre verweist und auch ein bisschen vielleicht nachträglich noch auf das Wave-Gothic-Treffen, denn da hätten die auch reingepasst, wenn sie nicht doch vielleicht dann näher am Punk gebaut sind, gewesen sind. Klingt so.
Nach denen ich greife, zu wenig Illusionen bis zur Wirklichkeit. Ohnmacht, darin Bilder zu sehen, zu viel Macht, trotzdem Wege zu gehen. Ohnmacht, darin Bilder zu sehen, zu viel Macht, trotzdem Wege zu gehen. Den Worte und sie nennen es Flucht. Zu viel Dummheit, um zu erkennen, ein anderer Welt, ich will sie nicht verstehen. Lieber in Gefühlen verbrennen, Ohnmacht, darin Bilder zu sehen, zu viel Macht, aus dem Wege zu gehen. Ohnmacht, darin Bilder zu sehen, zu viel Macht, aus dem Wege zu gehen.
Ja, Ohnmacht von der Gruppe Rosengarten aus den späten 80er Jahren und der damals auf Kassette veröffentlicht, was man auch ein bisschen raushören kann, aber wurde jetzt auch auf Schallplatte wieder veröffentlicht oder wird jetzt auf Schallplatte wieder veröffentlicht. Das ist am Freitag dann der Termin im UT Konwitz, um diese Release-Party mit zu erleben, zusammen mit der Gruppe Neurot aus Leipzig, die auch schon seit den frühen 80er Jahren existiert haben, zumindest in Vorläuferprojekten. Dann haben sie sich irgendwann in Neurot umbenannt. Und wir machen jetzt weiter mit weiteren Ausgeh-Tipps. da haben wir zum Beispiel am morgigen Mittwoch in der Bibliothek Schönefeld eine Lesung mit Kathi Naumann, Fernwehland. Da liest sie aus einem Roman ab 18.30 Uhr in der Bibliothek in Schönefeld. In dem geht es um Mythos Völkerfreundschaft. Die Stewardess Simone und der Matrose Henry haben sich vor vielen Jahren auf der Astoria kennengelernt. Heute treten sie noch einmal eine Kreuzfahrt an und damit auch eine Reise in ihre Vergangenheit. Also was Mysteriöses, Fernwehland von Kathi Naumann. Dann gibt es morgen auch eine Filmreihe zu sehen ab 18 Uhr in den Passagekinos, nämlich Pogwashi After Mars. Das ist eine Film in der Reihe Rückkehr aus dem Dubnow-Institut, der heraus kuratiert, beschäftigt sich mit Rückkehr nach 1945. Einerseits eben der Rückkehr von vielen ZwangsarbeiterInnen und aber auch vielen anderen Menschen, die hier in Deutschland dann gestrandet waren und zurückkehren wollten in ihre Heimatländer. Und das ist so eine kuratierte Filmreihe, wo auch dann Leute da sind, die noch mit einführen in die Filme. Und es ist ganz lohnenswert auf jeden Fall. Aftermath am morgigen Mittwoch ab 18 Uhr in den Passagekinos. Und über die Reihe könnt ihr alles auf der Seite des Dubnow-Instituts hier in Leipzig erfahren. Dann ebenfalls recht lohnenswert, wie werden wir mit künstlicher Intelligenz leben? Das ist ein Vortrag im Hörsaalgebäude in der Universitätsstraße 3 am morgigen Mittwoch ab 19 Uhr an der Uni. Dann gibt es morgen auch einen Austausch und Vernetzungsarbeit zum Thema Co-Parenting. Familienutopien ist der Titel da ab 18 Uhr in der Spelunke in Leipzig-Plagwitz. Das ist da am linken Gießerstraßenradweg, von der Gießerstraße 16 der Radweg. Und dann haben wir noch weitere Empfehlungen. Am Donnerstag spielen zum Beispiel in der Stöckhardtstraße die Gruppen Umluft 180 Grad, Rancors und Lattenrost. Und das sind drei Punkbands. Die spielen da ab 19 Uhr auf der Terrasse in der Stöckhardtstraße im Manfred wahrscheinlich. Dann habe ich noch einen Festival-Tipp. Da ist eine Lesung von Jörg Quetschenpauer in Brand-Erbesdorf im IMI am Donnerstag, dem 12. Juni abends. Das kann man auf der Internetseite der IMI nachlesen. Weil ein Tipp für etwas weiter weg sozusagen. Und dann habe ich, wie gesagt, noch den Tipp für das Konzert am Freitag Rosengarten und Neuroth im Ute Konwitz, aber im Zorro ist da auch noch ein Konzert mit Split System, Tele Satan und Spotbus am Freitag, dem 13. Also ziemlich viel los. Und was auch los ist, der Protestflügel, das ist eine Veranstaltung von Leuten aus der Klimabewegung hier in Leipzig und trifft auf Musik und auch auf das Bachfest gleichzeitig. Da haben wir vor der Sendung ein Gespräch geführt. Das hören wir jetzt als nächstes, aber erstmal hören wir kurz etwas von Johann Sebastian Bach, um auf die Bachtage, die dann nämlich auch am Donnerstag beginnen, etwas einzuleiten. Einen Beginn der Cello-Suite Nummer 1 hören wir zu Beginn von Johann Sebastian Bach. Natürlich Johann Sebastian Bach nicht mehr dabei, denn der ist ja schon leider verstorben. Aber viele andere gegenwärtige Künstlerinnen, auch aus der Klimabewegung oder aus dem Umfeld, Peggy Luck zum Beispiel und viele andere, das werde ich dann noch alles durchsagen. Wir hören jetzt erstmal das Gespräch, eben, das wir vorab geführt haben. Es geht um den Protestflügel, den gab es schon letztes Jahr. Und wir begrüßen jetzt im Studio Sarah Kaden, Luise Klimesch, Wolfram Bemenburg und Katharina Kräft. Ihr seid nämlich mit dabei bei diesem Protestflügel und auch Muriel ist mit dabei. Hallo. Muriel. Wir wollten erstmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen. Was macht ihr oder wie seid ihr zum Protestflügel gekommen und stellt euch mal kurz vor.
Hallo, ich bin Sarah. Ich habe letztes Jahr zusammen mit einer kleinen Gruppe den Protestflügel initiiert. Darunter war auch Wolfram, der jetzt auch hier ist. Das war damals ganz klein angedacht, eine Kooperation von Greenpeace mit der letzten Generation, zu der ich damals gehört habe. Und wir wollten gerne Musik und Klima- und Umweltschutz irgendwie zusammendenken. Und dann hatten wir diese Idee, diesen Babystutzflügel auf eBay zu kaufen. Das haben wir dann gemacht. Und dann hatten wir die Idee, dass wir den doch durch die Straßen Leipzigs ziehen können und um zu gucken, was passiert, wenn Menschen nicht nur immer auf dröge Klimademos gehen, sondern mal anders an das Thema rangeführt werden. Und dann hatte Wolfram die perfekte Idee, dass wir doch mal das Bachfest anschreiben könnten, ob die vielleicht irgendwas mit uns machen wollten. Und da haben wir dann eine sehr lange, sehr enthusiastische E-Mail bekommen von Michael Maul, dem Intendanten, der uns dann tatsächlich eingeladen hat. Und dann haben wir dort auf der Bachstage vor 2000 Menschen unsere Botschaften transportieren können. So ist das Ganze entstanden. Und danach haben wir uns gedacht, machen wir dieses Jahr nochmal, machen wir größer, machen wir besser. Und das passiert jetzt.
Luise, wie bist du dazu gekommen? Kannst du es auch kurz zu dem Protestflügel?
Also ich wurde im privaten Umfeld angesprochen, ob ich mich nicht bei dem Protestflügel beteiligen wollte. Und dann habe ich gehört, dass es hier um den Zusammenschluss von MusikerInnen und KünstlerInnen geht, um gemeinsam für den Klimaschutz einzustehen. Und dieses Thema war vollkommen schlüssig für mich. Und ich war sehr, sehr froh, auch angesprochen worden zu sein. Und hatte dann die Möglichkeit, Sarah Kaden kennenzulernen und das Team. Und war dann total überzeugt von der Aktion. Und wollte da jetzt meinen Beitrag leisten, das genau so in einem nächsten Jahr wieder fortzusetzen und gegebenenfalls Teil von einer Bewegung zu werden, die sich auch langfristig committet, für Klimaaktionen gemeinsam laut zu werden und auf die Straße zu gehen.
So, als nächstes Katharina, wie bist du hinzugekommen?
Ja, hallo, Katharina Kräft. Ja, ich bin auch wir machen ja das Frauenfestival. Und über das Frauenfestival, da hatte ich damals eingeladen von der Linken, die Birgit Seid. Und die Birgit Seid hatte mich jetzt diesmal gefragt, ob ich beim Protestflügel mitmache. Also eine gute Vernetzung und eine gute Verbindung, Themen mit Musik zu transportieren. Einmal war es eben das Thema des Feminismus und hier und heute zum Protestflügel ist es das Thema des Klimaschutzes und dass wir weiterhin Bewegung brauchen.
Als letztes noch ein Musiker. Wolfram, wie bist du hinzugetreten?
Ja, ich bin, wie Sarah gerade schon sagte, Teil der Initiatoren im vorigen Jahr gewesen. Und ich bin über das Leipziger Netzwerk Folk for Future dazu gekommen. Das sind Musikerinnen und Musiker, die sich meistens als Liedermacher, aber sonst noch als FolkmusikerInnen für Klimaschutz engagieren, bei Klimaveranstaltungen Musik machen, auch anbieten, das zu tun. Und wir haben auch etliche Volkslieder umgetextet mit Klimatexten, um die Klimabewegung damit zu unterstützen. Und über dieses Netzwerk bin ich mit Sarah Kahn in Berührung gekommen. Und dann ist die Idee entstanden, diesen Protestflügel eben mal nicht irgendwo festzukleben, sondern die Bewegung mit dem Flügel auszudrücken und das eben mit vielen Menschen, die man mit einbezieht. Also Leipzig ist ja eine Musikstadt par excellence und da kam eben die Idee auf, die vielen Menschen, die hier Musik machen, Profis und auch die vielen Amateure, in irgendeiner Weise mit einzubinden und als dann noch on top die Bereitschaft des Bachfestes kam, uns dabei zu unterstützen und uns auf dem Markt auch tatsächlich eine Bühne zu geben, wo wir das Ganze zum Finale hinbringen konnten, da war das natürlich so ein richtiger Push nochmal.
Ja, und es war sehr schön. Ich war ja dabei, ich fand das super, ganz toll. Ja, eine ganz tolle Atmosphäre, sehr friedlich, musikalisch und war sehr schön. Und jetzt das Thema Transformation, das ist ja dieses Jahr das Motto für Bachfest. Also Musik zum Wandeln, für den Wandel und das finde ich super. Und gut, die erste Frage haben wir schon beantwortet. Das ist eine großartige Idee von euch allen. Was wird dieses Jahr besonders im Fokus stehen?
Also wir hatten ja das letzte Mal Forderungen aufgestellt, die mehr nach außen gestrahlt haben, ne? Und wir haben aber festgestellt, dass ein Problem der Zivilgesellschaft ist, dass sie nicht mehr sehr engagiert ist. Dass sie resigniert, dass sie ohnmächtig sich fühlt, dass sie Angst hat. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr gedacht, dass wir eigentlich gerne eine Message nach innen senden wollen, weil wir nämlich davon ausgehen oder wissen, dass Kunst- und Kulturschaffende eine Gruppe sind, die in der viel Kraft steckt, die Menschen nochmal ganz anders motivieren, berühren kann, als das jemand kann, der auf einer Bühne steht und einen Vortrag hält. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir gerne diese Menschen, die eigentlich überzeugt sind, dass man für irgendwas einstehen müsste, die stillen Massen, von denen es viele in Leipzig gibt, wenn man mit den Leuten redet, dann ne, kriegt man das auf jeden Fall schnell mit, die Leute sind alle on board, dass wir diese Massen versuchen zu mobilisieren und auf die Straße zu bringen und nicht nur für den Tag, sondern wir möchten gerne auch dazu einladen, das längerfristig zu machen und längerfristig zum Nachdenken, ja, darüber nachzudenken, was man zusammen machen könnte, wie man das Thema Klima- und Umweltschutz, aber später auch andere Themen zusammen in den Vordergrund bringen könnte. Ja, und wir denken, dass es auch in beide Richtungen strahlt. Also, dass nicht nur MusikerInnen nach außen strahlen können, sondern dass sie auch selber von der Klima- und Umweltbewegung bewegt werden können. So.
Jetzt ist das ja zeitlich verknüpft mit dem Bachfest hier in Leipzig. Das beginnt am 12. Juni und hat dieses Jahr das Motto Transformation und versucht die CO2-Bilanz so eines doch internationalen Festivals auch durch Klimatickets aufzubessern, die dabei helfen sollen, so einen Bachwald am Staumthaler See anzupflanzen. Der ist auch schon teilweise jetzt angepflanzt. Wie ist denn euer Verhältnis zum Bachfest? Freuen die sich über euren Beitrag? Ist das eine Zusammenarbeit sozusagen dann?
Also die Zusammenarbeit mit dem Bachfest war im letzten Jahr schon super und die hat sich nochmal gesteigert dadurch, dass wir jetzt von Anfang an, wir haben auch früher angefangen mit der Vorbereitung, schon von Anfang an mit in Kontakt mit dem Bachfest gewesen sind. Wir sind dann auch ins Programm aufgenommen worden, nicht ins Gedruckte, weil das ja schon vor Jahr oder anderthalb Jahren fertig war. Aber das auf der Homepage sind wir Teil des Programms und werden auch auf dem Marktstage Flyer, wo das Bachfest seine Acts auf der Marktstage jetzt vorstellt, werden wir auch draufstehen. Ne? Also das ist ja nochmal ein Zeichen einer nochmal größeren Identifikation. Und die praktische technische Zusammenarbeit läuft eigentlich auch sehr professionell, sehr gut. Wir spüren einfach da eine Bereitschaft und einen Support, dass die sozusagen so dankbar sind dafür, dass wir das machen, wie wir dankbar sind dafür, dass wir diese Bühne bekommen.
Ja. Also wir haben letztes Jahr schon, bevor die überhaupt irgendwas von uns wussten, da haben wir nur die E-Mail hingeschrieben und da hat Michael Mau, der Intendant, schon gesagt, wenn es gut läuft, können wir daraus eine Tradition machen und das nehmen wir auch sehr ernst. Und wir sind auch unter anderem sehr dankbar dafür, weil das Bachfest da wirklich Vorreiter ist. Also wir wollen gerne, dass die etablierten Kunst- und Kulturstätten sich dazu bekennen, zu diesen Themen und dafür auch laut werden. Und das ist unseres Erachtens im Moment nicht der Fall. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass das Bachfest da einen Anfang macht und vielleicht stoßen ja auch noch andere Institutionen nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dazu.
Ja, und was sind die wichtigsten Anliegen, die ihr vertreten möchtet dieses Jahr?
Also der Klimawandel steht nicht. Der geht immer weiter. Wir spüren das jeden Tag. Und die Klimabewegung hat so Rückschläge erlitten, insbesondere in diesem rechten Diskurs, die uns so in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen an die Wand bringen. Und wir müssen wieder nach vorne und in die Bewegung kommen. Insofern fand ich das total klasse, hier jetzt auch als Grüne mitzumachen und das mit zu unterstützen, eben gerade diese Verbindung von Kultur, Bewegung und hin wieder zu Umweltschutz, Klimaschutz, Themen, die in den öffentlichen Raum zu tragen. Und wir werden das ja mit dem Flügel regelrecht machen. Wir werden ihn ja tragen, wir werden ihn schieben und tragen und begleiten. Und damit nochmal das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, aber verbunden mit diesem, wir können etwas tun. Also wir tun ja viel, wir haben uns in der Haushaltsdebatte enorm gestritten. Die Stadt tut weiterhin viel, aber es ist permanent ein Abwehrkampf, weil die neuen Mehrheiten im Rat, aber auch in unserer Gesellschaft, auch in der Politik, in Land und Bund und Europa das zurückdrehen wollen. Und umso wichtiger ist es, dass wir alle gemeinsam weiterkommen und nicht zurücktreten, nicht aufgeben. Und Musik schafft eben dieses, dass man ermuntert ist und auch ein bisschen leichter wird im Geist, die Angst ablegt und sagt, komm, jetzt legen wir los.
Ich denke, eine wichtige Message ist auch, dass wir überparteilich sind. Also, dass Klima- und Umweltschutz nicht Parteienthema ist, sondern dass es uns alle angeht und dass wir als Zivilgesellschaft stark dazu uns präsentieren müssen. Also in unserer Gruppe, in unserer kleinen Gruppe sind drei Parteien vertreten. Wir würden uns wünschen, dass noch mehr VertreterInnen anderer Parteien vertreten werden, weil es einfach Menschenschutz ist. So, das ist einfach Fakt. Und es muss einfach raus aus dieser Ecke und es muss wieder rein in die Zivilgesellschaft. Dafür stehen wir auf jeden Fall ein. Und warum Kunst und Kultur schaffen ist, ich habe ja vorhin gesagt, es wirkt auch zurück. Es ist ja auch so, dass Kultur ohne funktionierende Ökosysteme auch nicht existieren kann. Das heißt, es ist so, dass die Kultur das auch braucht. Ne? So wie jede Branche, jeder Mensch, jedes Baby braucht dieses Engagement. Und dafür treten wir ein.
Ich komme nochmal zurück auf deine Frage, Muriel, nach dem Fokus. Ich glaube, wir sind ja alle Teil derselben Gesellschaft und wir spüren diesen Backlash und wir spüren auch die große Entmutigung bei all denen, die sich für den Klimawandel, die sich engagiert haben gegen den Klimawandel und für Klimaschutz. Und da ist ein, aus meiner Sicht, ein ganz wichtiger Fokus, gerade in diesem Jahr, da, ich sag mal, auf charmante Weise zu nerven. Also wir wollen den Leuten was Schönes darbieten. Der Umzug ist was Tolles. Alle, die dabei waren, sagten, das war die schönste Demo, die ich je erlebt habe. Das war ein ganz tolles Kompliment, als wir letztens da am Markt ankamen und die Teilnehmer das sagten. So, und wir wollen den Leuten was Schönes bieten. Und gerade auf dem Markt, wo wir eben ein Publikum haben, was nicht zu einer Demo gekommen ist, sondern zum Marktfest, wissen wir, da sitzen Leute, die wollen das nicht unbedingt hören. Aber es ist wichtig, dass sie es hören und es ist wichtig, dass sie mitmachen. Und wir glauben, dass durch Engagement von Menschen, die man da sieht und von denen man sich was sagen lässt, weil man merkt, die haben sich was Schönes überlegt, die haben ein kreatives Programm, die haben tolle Musikmenschen dabei und die werden auch beteiligt. Wir werden auf dem Markt dann auch ein Audience Choir machen, wo die Leute, ohne dass sie es merken, auf einmal Töne machen und selber einen Chor singen. Also wir wollen den Leuten ein Erlebnis bereiten, dass sie sozusagen indirekt nochmal dazu bringt, also nicht nur mit dem, auch mit anderen Sachen indirekt nochmal dazu bringt, über das Klimathema anders nachzudenken und zu merken, das ist eigentlich unser, so ist so schön wie die Musik, so ist unsere Welt wunderbar und what a wonderful world, lass uns die erhalten.
Das Schöne mit dem Notwendigen verbinden.
Eine Rolle spielen ja wahrscheinlich auch die Orte eures rollenden Aufzugs. Es beginnt ja am Jahrtausendfeld in Plagwitz. Und als Sie jetzt hören, dass Johann Sebastian Bach im Jahr 1723 nach Leipzig gezogen ist und durch Leipzig spaziert ist, hatte die Flächenversiegelung in der Stadt ja noch nicht so eine Rolle gespielt. Es war noch viel Natur und das hat stark zugenommen. Was kann Leipzig tun, um diese Entwicklung, dass halt vieles doch immer mehr zugebaut wird und was vielleicht auch da im Jahrtausendfeld eine Rolle spielt, dieser Entwicklung entgegenzuwirken?
Wir haben ja tatsächlich jetzt endlich das Entsiedlungsprogramm für die Stadt. Es ist auch nochmal wichtig zu zeigen, dass wir durch politische Arbeit gemeinsam in der Gesellschaft, durch den Protest auf der Straße, durch Bewegung etwas erreichen können und dass das eben anfängt mit Entsiedlung, mit Dachbegrünung, wenn man schon baut, mit tatsächlich einer Achtsamkeit fürs Klima in dem, was wir heute tun, ob wir uns bewegen, weil wir zur Arbeit müssen oder weil wir in den Urlaub wollen, ob wir bis zu großen Themen wie heizen wir unsere Stadt im Winter und wie kühlen wir sie im Sommer. Also all diese Themen, die müssen ja weiter behandelt werden, die müssen weiter diskutiert werden und wir haben immer wieder an einzelnen Punkten die Auseinandersetzung. Wir haben am Jahrtausendfeld die Auseinandersetzung, wir haben am Wilhelm-Leuschner-Platz die Auseinandersetzung, wir haben aber auch in der Innenstadt die Auseinandersetzung, weil die sich ja auch enorm überheizt. Also ich glaube, es ist für jeden spürbar und ich finde es wichtig zu zeigen, dass wir alle gemeinsam etwas tun können und wir zeigen diese Bewegung und dass man eben etwas tun kann, ermutigen und laden eben herzlich ein, mitzutun und sich anzuschließen und den Zug zu begleiten.
Ja, und nochmal ein bisschen größer zu machen, was Leipzig noch tun kann. Es gibt ja den Klimanotstand. Wir haben jetzt 5 Jahre Klimanotstand. Wir haben ein riesiges Maßnahmenprogramm, das existiert. Es gibt den Klimaschutzbeirat, der aus verschiedenen Initiativen besteht, die alle da mitgewirkt haben, das zu machen. Ich glaube, jetzt geht es einfach wirklich darum, das konsequent umzusetzen. Und wir als Zivilgesellschaft müssen darauf achten und müssen immer wieder darauf pochen, dass das tatsächlich auch gemacht wird. Weil die Pläne gibt's. Es geht nur darum, die umzusetzen.
Könnt ihr nochmal die Orte beschreiben und ja, ist das jetzt entlang solcher politischer Themen auch aufgebaut ein bisschen oder ist es mehr auch ein bisschen Zufall oder weil es letztes Jahr auch schon so war?
Also die Orte haben wir letztes Jahr ausgesucht, eben unter dem Gesichtspunkt A, Themen, also welche Themen passen zu einem Klimaprotestzug und B, wie kriegen wir einen Anhänger so durch die Stadt geschoben, dass wir um 18 Uhr am Markt sind? Also so aus pragmatischen Gründen. Ne? Und insofern ist das Jahrtausendfeld mit der Diskussion, was soll da in Zukunft sein? Wie viel soll da gebaut werden oder wie viel Grün soll da bleiben? Das ist ja auch eine heiße Diskussion, wo es sehr kontroverse Meinungen gibt, auch innerhalb unserer Gruppe. Das ist jedenfalls der erste Punkt. Der zweite dann die Sachsenbrücke mit den Klimastreifen, die uns sehr deutlich vor Augen führen, wo wir sind und wo es hingeht. Und die heißen Tage in Leipzig, wenn wir an den letzten Sommer denken, ne, das ist mittlerweile auch schon richtig krass. Also insofern ist die Sachsenbrücke auch ein ganz wichtiger Punkt. Und die dritte Station, die Hochschule für Musik und Theater in der Grassi-Straße, ist natürlich der Ort, wo die Musikmenschen ausgebildet werden. Deswegen haben wir diesen Ort ausgewählt. Naja, und das Bachfest auf dem Markt ist dann die vierte Station.
Genau. Wie wollt ihr die, wie habt ihr die Künstlerinnen und Performerinnen ausgewählt?
Schade, dass unser künstlerischer Leiter Martin Posegger nicht hier ist. Also wir haben auf jeden Fall einige Menschen wieder akquiriert, die ja beim letzten Mal auch schon dabei waren. Das war toll. Und dann haben wir tatsächlich sehr viele Menschen angeschrieben. Also wir haben viele KünstlerInnen vom Bachfest direkt angeschrieben. Es wird auch eine Person kommen, Chris Wagner, der auch beim Bachfest performt und eben in Leipzig und das macht. Und dann haben wir tatsächlich darauf geachtet, dass wir ein diverses Programm haben. Wolfram, vielleicht kannst du was dazu sagen.
Ja, das Programm zeichnet sich vor allen Dingen unter dem Stichwort Vielfalt aus, dass wir einfach sehr unterschiedliche Musikstile haben. Aber Vielfalt, ich sag gleich noch was zu den Musikstilen, Vielfalt auch dadurch, dass wir eben nicht nur Musik haben, sondern auch Tanz. Ne? Es wird an der Sachsenbrücke auch eine Leipziger Tanzschule wird sich beteiligen und wird da Tänze machen mit den Leuten, die da sind, plus für die Leute und sich auch an dem Protestflügel auf diese Weise beteiligen. Und neben der Musik, die vorgetragen wird auf dem Flügelanhänger, haben wir eben auch Musik zu mitmachen. Das Ganze soll losgehen mit einem Mitsing-Event auf dem Jahrtausendfeld, noch praktisch bevor der Protestflügel loszieht. Und dann gibt es an jeder der drei Stationen gibt's auch einen Slot, wo Songs zum Mitsingen gemacht werden, wo wir die Leute also ohne große Textbücher und sowas dazu bringen wollen, wie man auf einfache Weise ein Klimalied mitsingen kann und sozusagen durch selber Singen auch sich daran beteiligt. Die musikalische Vielfalt bei den Performern. Das ist also, wir haben Pop dabei, wir haben Hip-Hop, wir haben Liedermacher, Liedermacherinnen, klassische E-Musik, natürlich viel Weltmusik. Diesmal ist ein besonderer Akzent, hatten wir letztes Mal nicht so. Wir haben chinesische Laute und lateinamerikanische, spanische Musik, also sehr unterschiedliche Leute aus Leipzig, die Musik aus verschiedenen Weltgegenden machen. Und ganz zum Schluss auf der Marktstage werden wir das Finale machen mit dem Bridges Ensemble. Das ist ein Weltmusikensemble, ein sehr bekanntes, aus Berlin, glaube ich, sind die. Und die haben wir gewinnen können, dass unser letzter Beitrag, es wird ein Gospelchor sein, und deren erster ineinander verzahnt sind. Die werden sich auch dann positionieren zu dem Protestflügel. Als Bachfest-Musiker werden sie was sagen und werden dann bei dem letzten Stück so mit uns quasi den Übergang musizieren. Also Weltmusik ist ein besonderer Akzent.
Das ist schön. Ja, interkulturell, sehr gut. Ein Miteinander und vor allen Dingen interaktiv auch. Das klingt sehr gut. Wie wollt ihr die Menschen zu musikalischem und politischem Mitmachen animieren? Das wäre schon fast beantwortet oder so gut wie beantwortet. Was wünscht ihr euch von der Politik? Große, wichtige Frage.
Ich kann das nur wiederholen, was ich eben gesagt habe, dass die Pläne umgesetzt werden. Die Pläne sind da, die Kapazitäten müssen geschaffen werden dafür, dass wir das, was wir geplant haben, umsetzen können.
Und das, was Sarah vorhin sagte, dass wir eben da stark dabei bleiben müssen. Aktuell gibt es ja Bestrebungen, tatsächlich auch aktiv diesen Klimanotstand zurückzudrehen, zu sagen, den wollen wir beenden, den brauchen wir nicht mehr. Und das ist ganz wichtig, diese Kraft nach innen, diese Ermutigung nach innen, dass diejenigen, die damals, es war ja ein einvernehmlicher Beschluss im Stadtrat, dass die tatsächlich jetzt auch dabei bleiben und da, wo sie A gesagt haben, 2019, eben jetzt, 2015 auch sagen, ja, jetzt haben wir alles vorbereitet, jetzt wollen wir auch in die Umsetzung gehen, jetzt wollen wir auch weitermachen bei all dem, was wir schon erreicht haben. Also dieses nach innen und ermutigen und sagen, wir bleiben dabei und wir müssen jetzt ganz besonders stark sein und zusammenhalten. Und nach außen eben auch ganz klar zu machen, wir lassen uns nicht kleinkriegen und wir lassen uns von den Zielen, wo wir uns für die gesamte Menschheit einsetzen, da lassen wir uns nicht zurückdrehen. Wir machen weiter.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat vor kurzem in einem Gespräch mit der Wirtschaftswoche gesagt, dass man die Klimaziele doch auf 2050 auch verschieben könnte, denn im Moment sei es wichtiger, eben die Wirtschaft anzukurbeln. Und dass das dann im Widerspruch steht, steht natürlich auch ein bisschen im Widerspruch zum Klimaschutzgesetz, was er da gesagt hat. Wie erreicht man vielleicht die Menschen, die man eigentlich nicht erreicht? Da sind ja doch viele Wähler und WählerInnen, die zum Beispiel dann doch auch glauben, dass man lieber auf die Wirtschaft setzen sollte, anstatt auf die Ökologie.
Weil heute so ein Tag ist, ist ja dieser geflügelte Begriff, der beim Hochwasser in der A gesagt wurde, seitens der CDU, ja, wir müssen jetzt nichts ändern an Gesetzen, doch diese Tage sind jeden Tag. Wir erleben jeden Tag Klimakatastrophen, wir erleben jeden Tag, dass Menschen ihr Besitz, ihr Haus, ihr Grundstück, ihr verlieren und auch ihre Lebensgrundlagen ganz massiv verlieren. Wir erleben jeden Tag, dass Menschen ihr Land verlassen müssen, weil sie das Land sie nicht mehr ernähren kann. Also ich glaube, eben genau weil heute diese Tage sind, muss man das Kretschmer auch immer entgegenhalten.
Ich würde es ergänzen noch, das ist, was Katharina gesagt hat, um sozusagen eine positive Seite, weil Menschen, die jetzt den Backlash wollen und wählen, ne, das ist ja, zum Teil sind die ja auch, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Opfer. Das sind ja Leute, die unter vielen Sachen leiden, unter denen wir auch leiden. Und wenn in der Gesellschaft sich was ändert, wenn die Spaltungen sich ändern, wenn die Perspektiven besser werden, wenn man erlebt, wie schön das ist, wenn man zusammen Musik macht oder wenn Jung und Alt und Profis und Laien zusammen so ein Event auf die Beine stellen. Und wenn man merkt, bei dem Protestflügel, das wird alles ehrenamtlich laufen. Es sind alles ohne, auch die ganzen Musiker, die treten für 5 Minuten, treten die ehrenamtlich auf. Und wenn man erlebt, sowas, da kriegen Leute sowas auf die Reihe, das gibt ja eine Motivation, die deutlich macht, das Leben ist vielleicht noch ein bisschen mehr als Wirtschaft. Ne? Und wenn ein Ministerpräsident einfach nur auf die Wirtschaft guckt, weil er das für am wählerrelevantesten hält, okay, das ist seine Sache, aber ich glaube, das Leben ist so viel mehr als Wirtschaft und Kommerz. Und das zu zeigen und die Leute einzuladen, mitzugehen, und wir hoffen, dass wir erleben, dass viele das auch tun, das ist sozusagen neben dem anderen, der Warnung, die unbedingt nötig ist, aber auch nochmal so ein zusätzlicher Push, den wir geben wollen.
Ich möchte vielleicht das Bild auch nochmal bestärken, dass eine Wirtschaft ebenso wenig wie die Kultur ohne intakte Ökosysteme überhaupt funktionieren kann. Ja, auch hier ist menschliches Kapital extrem wichtig, sind Rohstoffe ein extremes Thema und ein wichtiges Thema. Das heißt, beides greift eigentlich ineinander und müsste Hand in Hand gehen und kann eigentlich auch gar nicht so separat voneinander betrachtet werden.
Das, ja, ganz genau. Es ist alles miteinander verbunden. Es ist so.
Ich würde gerne auch noch mal kurz was dazu sagen, weil das wird immer so dargestellt, die Wirtschaft und dann die Öko-Leute. Ja? Wir haben in unserem Kernteam 2 WirtschaftswissenschaftlerInnen. Ja? Es ist durchgerechnet worden. Es macht wirtschaftlich Sinn, in Klima- und Umweltschutz zu investieren. Es macht nur keinen Sinn, wenn man in Perioden von 4 Jahren denkt. Das heißt, entweder in Wahlperioden oder in kurzfristiger Rendite. Und das sollte man sich nochmal zu Gemüte führen. Also das ist kein Widerspruch, es geht Hand in Hand. Und ich möchte eigentlich auch nicht gegen die CDU hetzen. Ich kenne einige sehr kluge, sehr klima- und umweltbewusste Menschen dort, die das, was wir machen, auf jeden Fall unterstützen würden. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Leute mit uns zusammenarbeiten und nicht, dass es ein Gegeneinander ist.
Apropos Miteinander, ihr habt auf eurer Internetpräsenz auch noch Leute gesucht, die euch unterstützen bei der Umsetzung eurer Protestflügel-Sache. Sucht ihr noch Leute oder können euch Leute noch unterstützen?
Ja, also wir haben am 11.06. um 17 Uhr an der Tschorreschen Straße 52 einen Termin, wo wir nämlich die Technik und das Flügelschieben testen werden. Und wir laden Menschen herzlich dazu ein, mit uns zusammenzuschieben, vielleicht auch mal zu gucken, wie das sich anfühlt, da auf einem Flügel rumzuklimpern, während der geschoben worden ist. Dann haben wir noch eine Aktion, wo wir uns gerne vernetzen würden oder beziehungsweise wo wir gerne die Klima- und Umweltinitiativen vernetzen würden mit diesen MusikerInnen, um auf eine Langfristigkeit erstmal ja, aufmerksam zu machen, dass es überhaupt möglich sein könnte. Und ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Menschen mit uns in Kontakt treten. Wir sind vertreten auf LinkedIn, wir sind vertreten auf Mastodon, wir haben eine Internetseite. Da ist alles drauf und wir freuen uns, wenn Menschen mit uns in Verbindung treten und dieses Event auch weitertragen als bis zum 13.
Uns ist auch wichtig, oder wir haben genau diese Musik als verbindendes Element gewählt, weil wir eben möchten, dass Menschen unterschiedlicher Gesinnungen und unterschiedlicher Herkünfte und Konstitutionen, dass sie wieder zusammenfinden und gemeinsam ein großes Ziel auch angehen können. Ja, was uns halt irgendwo auch allen wichtig ist. Das heißt, Musik ist für uns das Instrument letzten Endes, um Menschen wieder zu verbinden und auf ein gemeinsames Ziel abzustellen.
Ja, dann bedanken wir uns sehr fürs Gespräch. Oder haben wir noch Dinge jetzt vergessen? Gibt es noch Dinge, die wir noch unbedingt unterbringen müssen? Mich interessiert ja sehr, wie das ist, während einer Fahrt Klavier zu spielen. Spielen die eigentlich nur im Stehen dann oder auch während des Fahrens? Und was sind die Berichte sozusagen von den Musizierenden? Hat das einen Einfluss auf das Klavierspiel, wenn man da mit 90 km/h durch die Stadt braust?
Es sind nicht 90 km/h, es sind 2,5.
Fürs Ordnungsamt, die Polizei, es sind nur 2,5.
Ja, aber wir hatten letztes Jahr einen Professor von der Hochschule für Musik und Technik von der HMT. Und der hat da ganz cool, hat er da die wohltemperierten Klavierstücke von Bach, hat er da runtergespielt, er hatte null Probleme damit. Also wir hatten natürlich auch Pop und sonstige Leute auf dem Klavier, aber auch der Professor. Ne? Also sobald er da saß, saß er und hat gespielt, es ging wunderbar.
Mhm. Ich will auch noch kurz was sagen. Mhm. Kleine Anekdote. Luise und ich haben heute früh ein Gespräch gehabt mit der Polizei und dem Ordnungsamt. Und das ist vielleicht eine Anekdote, um zu zeigen, dass wir was bewegen können, obwohl wir gar nicht so genau wissen, in welche Richtung wir eigentlich, oder beziehungsweise, nee, wir wissen, in welche Richtung wir schieben, aber wir wissen nicht genau, was am Ende eigentlich rauskommt. Und da ging es darum, dass wir letztes Jahr ein Kraftfahrzeug vorschalten mussten vor den Flügel bei einem Gefälle auf der Karl-Heine-Straße. So, und da ging gar kein Weg dran vorbei, das war sicherheitsgefährdend, das musste unbedingt sein, das ist natürlich vollkommen entgegen unserer Überzeugung, das zu machen. Und heute früh hat unser kleiner Protestflügel Verkehrswende-Geschichte geschrieben, weil nämlich die Menschen, die dort saßen, vom Ordnungsamt und der Polizei gesagt haben, das braucht ihr nicht mehr. Das ist sicher, wir haben es gesehen, es hat geklappt.
Jetzt ist der Protestflügel auch eine Aktion verschiedener Initiativen. Könnt ihr die noch kurz durchsagen, die alle mit dabei sind? Die Omas for Future sind mit dabei und noch weitere.
Genau, also verschiedene For Futures, die Scientists, Health, die Parents und Folk for Future sind mit dabei. Ach, die Teachers auch noch. Und dann dieses Jahr sind nicht mehr mit dabei, leider die letzte Generation, der ich hier angehört habe. Aber wir haben versucht, dass wir trotzdem auch den widerständischen Flügel mit aufnehmen. Das heißt, wir haben verschiedene XR-Denominationen, die sogar was von Wuppertal, die haben von uns gehört und haben gesagt, wir sind auf jeden Fall mit dabei. Dann natürlich das Klimakollektiv, die versucht haben, alle Institutionen, die damit zu tun haben, in Leipzig zusammenzubringen. Die Sachsenbrücke-Initiative, die Klimastreifen auf der Sachsenbrücke wieder zum Leuchten gebracht hat dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Natürlich den ADFC Leipzig. Neu mit dabei ist WeChange. Und die Initiative Bachviertel war das letzte Mal auch schon mit dabei. Da freuen wir uns auch sehr darüber, dass die kurz darüber erzählen werden, was sie für das Bachviertel geplant haben, wie sie dort die Lebensqualität der Menschen nachhaltig verbessern wollen. Dann den politischen Arbeitskreis der HMT. Da freuen wir uns auch sehr darüber, dass die präsent sind, weil wir wirklich sehr versucht haben, die Hochschule dazu zu gewinnen, dass sie ihre Studis und ihre Lehrkräfte mit mobilisieren. Und letztlich auch noch Leipzig pflanzt, die auch den Protestflügel, unseren wunderschönen Protestflügel und auch den Umzug verschönern werden mit Grün. Wichtig ist auch noch, dass um 13 Uhr eine Party stattfinden wird. Das ist also vor 15 Uhr, vor dem der Protestflügel loszieht. Und zwar zusammen mit der Initiative Jahrtausendfeld retten. Das heißt, auch da wird nochmal gezeigt, dass wir das Schöne mit dem Notwendigen verbinden. Wir werden zusammenkommen, wir werden uns vernetzen, wir werden tanzen, wir werden reden, wir werden visionieren und uns darauf vorbereiten, wie schön dieser Protestflügelumzug sein wird.
Ja, dann bedanken wir uns sehr fürs Gespräch bei den Anwesenden und wünschen euch dann gutes Gelingen beim Protestflügel. Und wenn ihr noch mithelfen wollt, könnt ihr auch am morgigen Mittwoch, das ist schon ein kleiner Flügelschiebetest ab 17 Uhr in der Merseburger Straße, George Straße 52, Ecke Merseburger Straße, The Big Fat Flügelschiebetest, wenn ihr die ganze Sache unterstützen wollt, die dann am Freitag, wie gesagt, stattfindet ab 13 Uhr mit der Party und ab 15 Uhr, dann geht's ab dem Jahrtausendfeld auch richtig los. Und sind auch ziemlich viele KünstlerInnen mit dabei, auf die ich auch noch jetzt hinweisen wollte, nochmal kurz auch was spielen von Peggy Look zum Beispiel, die wird auch mit dabei sein, von der hören wir das Stück Scherbenzeit. Und auch beim Bachfest sind noch ganz interessante Sachen, das kann ich auch nochmal kurz durchsagen, da ist nämlich noch zum Beispiel das ist der Roman Aufklärung, wird da präsentiert von Angela Steidl am Sonntag, dem 15. Juni ab 16 Uhr. So ein bisschen ein feministischer Blick auf Johann Sebastian Bach von den Bachtöchtern und von Luise Gottsched her ein bisschen anders betrachtet. Sehr lohnenswerter Roman, der auch für den Leipziger Buchpreis nominiert war hier. Und am Sonntag, wie gesagt, eine Lesung mit Angela Steidl. Aber am Freitag müsst ihr schon zu diesem Konzert Protestflügel. Und wir hören jetzt Peggy Look.
Von Freiheit um uns verteilt. Mein Sohn, alles das wirst du erben. Nicht mal dieses Erbe ist gerecht verteilt. Überall liegen die Scherben unseres Traumes. Traum ist von Sicherheit um uns verstreut. An der Angst vor dem Tod kann man sterben, kann gerettet werden und lebt dann erneut. Ein Kran. Doch was weiß ich schon, ich hab ja nur eine Gitarre in der Hand. Kein Schlagbohrer, nicht mal einen Hammer. Damit krieg ich doch nie einen Nagel in die Wand. Ein Raupe wär mir lieber als eine Raupe. Nur aus einer davon wird ein Schmetterling. Doch weil ich an Verwandlungen glaube, werd ich, solange ich lebe, hoffen und singen. Doch überall liegen die Scherben unseres Traumes von Freiheit um uns verteilt. Mein Sohn, alles das wirst du erben. Nicht mal dieses Erbe ist gerecht verteilt. Überall liegen die Scherben unseres Traumes von Sicherheit um uns verstreut. An der Angst vor dem Tod werden wir sterben, werden gerettet, recycelt und leben erneut. Fand ich einen Stein am Strand, der sah aus, als sei da der Kosmos drin. Und vor Schreck fiel er mir aus der Hand. Wenn du ihn findest, kannst du ihn mir bitte wiederbringen. Für dich ist er vielleicht nicht so interessant, doch für mich und die Menschen der Scherbenzeit schöner als das klügste Wort, das ich je fand. Und vielleicht bin ich, ihn zu halten, ja, diesmal bereit.
Ja, ganz viele KünstlerInnen werden mit dabei sein auf diesem Konzertflügel am Freitag ab 15 Uhr vom Leipzig-Lindenau aus wird das losgehen und ihr könnt mit dabei sein auf jeden Fall. Und wir haben jetzt noch einen weiteren Beitrag vorbereitet und zwar ein Gespräch mit Katrin Böning-Gäse, die ist nämlich wissenschaftliche Geschäftsführerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ, und auch Professorin für Biodiversität im Anthropozän an der Uni Leipzig. Und es geht um die Frage der richtigen Überbringung der schlechten Nachrichten, was jetzt auch so ein bisschen Thema war, wie man eigentlich die Frage der Klimagerechtigkeit an die Menschen bringt und auch die Dringlichkeit eben der ganzen Sache. Und sie hat vor kurzem auch ein Buch veröffentlicht im Klett-Cotta Verlag, Rettet die Vielfalt, ein Manifest für eine biodiverse Gesellschaft, und vor zwei Jahren schon vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Ich habe mich mit ihr unterhalten, eben um diese Fragen, eben um die Frage der Biodiversität, aber auch darum geht es eben, wie man das vermittelt sozusagen. Jetzt begebe ich mich ins Gespräch mit Professor Dr. Katrin Böning-Gäse, wissenschaftliche Geschäftsführerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ, und Professorin für Biodiversität im Anthropozän an der Uni Leipzig. Es geht um die Frage der richtigen Überbringung der möglicherweise schlechten Nachrichten, also um Fragen der Wissenschaftskommunikation in einer Zeit ökologischer und ja auch weltweiter Krisen. Ja, Sie sind ja seit 2024 schon Geschäftsführerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, waren zuvor auch lange Zeit Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt am Main. Wie lange beschäftigt Sie denn schon die richtige Überbringung der schlechten Nachricht von der bedrohten Artenvielfalt und der vom Menschen beeinträchtigten Natur?
Ja, eigentlich geht es schon auf das Jahr 2016 zurück. Damals wurde Trump das erste Mal ins Amt gewählt, und wenn man sich daran erinnert, das war dann wirklich ein Schock, der durch die ganze Welt lief. Da gab es dann das erste Mal den Begriff der alternativen Fakten, und da dachte ich, als Wissenschaftlerin kann man da nicht stumm bleiben. Das reicht nicht, wenn wir Forschung im Elfenbeinturm machen. Wir müssen rausgehen in die Gesellschaft, in die Politik und das Thema, das wir erforschen, auch weitertragen und in den politischen Diskurs und in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen. Das Ergebnis von meiner Arbeit, von der Arbeit vielen anderen, war jetzt nicht, dass wir Trump das zweite Mal verhindern konnten, aber ich finde immer noch, dass die Richtung stimmt.
Haben Sie selber denn schon Antworten gefunden auf die Frage der richtigen Wissenschaftskommunikation, oder sollte Wissenschaft vielleicht auch ganz einfach unterschiedliche Kommunikationsstrategien für verschiedene Zielgruppen parat haben? Und vielleicht können Sie auch ein paar Beispiele nennen, was Sie selber schon so versucht haben.
Das muss auf jeden Fall an die Zielgruppe angepasst werden. Ich hatte eben schon Diskussionen und Vorträge auf allen Ecken und Enden zwischen der Volkshochschule und der Leopoldina als Akademie der Wissenschaften, aber auch zwischen, ich war schon mal in einem Festzelt auf dem Hessentag vor den Landfrauen, aber auch eben in sehr exklusiven kleinen Kamingesprächen für führende Personen damals in Frankfurt noch. Das heißt, es muss immer an den Kontext angepasst sein, aber was immer gilt, ist, dass es im Prinzip präzise und prägnant sein muss. Was meine ich damit? Prägnant heißt, dass man das mit Bildern und Geschichten verbindet, dass sie jetzt nicht nur sehr akademisch, sondern eben auch die Methoden erklärt, durchaus auch persönliche Einblicke gibt, wenn man zum Beispiel in der Freilandforschung am Kilimandscharo in Afrika gearbeitet hat, wie das so war, und eben auch einen Alltagsbezug zu den Menschen herstellen. Wenn ich zum Beispiel jetzt beim Frühstück sitze und meine Tasse Kaffee vor mir habe, die Frage, welchen ökologischen Fußabdruck dieser Kaffee in der Welt hat und woher der Kaffee kommt und was das für Arbeitsbedingungen und Umweltbedingungen bedeutet, da wo der Kaffee produziert wird. Und präzise heißt, dass man tatsächlich da das wissenschaftlich auf den Punkt bringt. Also dass man nichts Falsches sagt, dass man das einordnet, dass man das gut erklärt. Die Methoden hatte ich schon genannt, aber dass man auch die Unsicherheiten nennt. Viele von den zum Beispiel Klimamodellen haben große Unsicherheiten und die muss man mitkommunizieren. Da muss man sich auch ehrlich machen, auch bis zu dem Punkt, dass man sagt, an dem Punkt weiß ich nicht Bescheid, da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die besser Bescheid wissen. Und die Königsdisziplin in der Kommunikation, das ist auf jeden Fall der Dialog. Wenn ich jetzt nicht sozusagen nur aus der Wissenschaft raus vermittle, sondern wenn man in den Austausch kommt, auch zuhört, den Menschen mit ihren Fragen entgegenkommt, da lerne ich als Wissenschaftlerin auch ständig was dazu, dass wir ein Ernst nehmen der Dialogpartner auf Augenhöhe.
Vor kurzem hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer in der Wirtschaftswoche gesagt, dass es reicht, wenn Deutschland bis 2050 klimaneutral wird. Das steht ja auch ein bisschen dann im Widerspruch zum Klimaschutzgesetz. Muss Wissenschaft auch dabei mitwirken, Klimaschutz gesetzlich stärker zu verankern? Oder ich meine, das ist ja manchmal dann nur wie so ein Meinungswettstreit, wenn man jetzt sagen würde, es geht nur um den rhetorischen Wettstreit. Man wünscht sich eben manchmal dann auch doch, dass Dinge einfach in Gesetzen stehen und sich Leute dran halten müssen. Oder wie geht Ihnen das?
Das ist richtig. Für den Klimaschutz im Gegensatz zum Biodiversitätsschutz, Artenschutz sind die Ziele stark gesetzlich verankert und diese Aussagen unterminieren natürlich das Versprechen, auch die unterminieren bis zu einem bestimmten Punkt das Rechtssystem, dass man an dem Punkt nicht mehr ernst nimmt. Auf der anderen Seite, wenn man schaut, und das ist dann wieder eine Rolle von Wissenschaft, und beobachtet, wie die Menschen mit dem Thema Klimawandel umgehen, merkt man schon, dass das gerade kein heißes Thema ist, dass es andere Themen gibt, die die Menschen berühren und bewegen, jetzt Sicherheit oder Wirtschaftswachstum. Und dann muss man sich schon auch als Wissenschaftlerin überlegen, wie das dazu kommt. Und wir haben in der Wissenschaft, gerade im Bereich Klima, in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr deutlich kommuniziert, was auf uns zukommt, welche planetaren Grenzen bestehen, wenn wir den Klimawandel nicht schnell in den Griff bekommen. Und da haben wir nicht alle Menschen erreicht und mitgenommen. Und es gibt Leute, die einfach das dann komplett leugnen und ablehnen. Es gibt aber auch ganz viele junge Menschen, die das total verunsichert hat, bis hin zu Klimaangst und Depressionen. Das heißt, wir haben mit dieser Strategie, die Leute so lange zu erschüttern, bis sie handeln, auch eine Grenze erreicht, was wir erreichen können. Und da kommt die zweite Rolle der Wissenschaft ins Spiel. Wir müssen auch Lösungen erforschen und aufzeigen und kommunizieren. Auch helfen, positive, wünschenswerte Zukünfte zu erarbeiten, dass man weiß, wo man eigentlich hin möchte, und helfen, die Pfade zu erforschen, die uns dahin führen, und diese Pfade aufzuzeigen. Und die Entscheidung, welchen Weg man dann nimmt, denn diese Entscheidung fällt nicht die Wissenschaft. Das macht die Gesellschaft und Politik. Und dann muss ich als Wissenschaftlerin mit dieser Entscheidung auch weiterleben und umgehen.
Sie haben als Biologin und Ornithologin angefangen zu forschen. Ihr Fachgebiet ist die Biodiversität, also die Artenvielfalt. Und Sie haben auch verschiedene Bücher da veröffentlicht. 2023 zum Beispiel das Buch vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Oder jetzt gerade auch Rettet die Vielfalt im Klett-Cotta Verlag. Können Sie Beispiele dafür nennen, wie Sie Forschungsergebnisse versuchen zu vermitteln?
Also gerade bei dem ersten Buch, das Sie genannt haben, vom Verschwinden der Arten, das habe ich mit einer Journalistin zusammengeschrieben, der Friederike Bauer. Und ich habe da meine wissenschaftliche Expertise mit reingebracht und die Friederike Bauer eben ihre Fähigkeit, Texte so zu schreiben, dass sie gut verständlich sind und die Menschen erreichen, mit plakativen Beispielen. Zum Beispiel haben wir diese Komplexität in der Ökologie sichtbar gemacht am Beispiel der Geier in Indien. Die sind nämlich in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen auf 2-3% ihrer ursprünglichen Bestände. Das liegt daran, dass die sich an dem Aas, das sie sonst fressen, heilige Kühe zum Beispiel, vergiften. Die werden die Kühe mit Diclofenac behandelt, als Schmerzmittel manchmal, in der Tiermedizin sehr weit verbreitet. Und es ist für die Geier total giftig, nierentoxisch. Und die Folge ist jetzt aber, dass dieses Aas auf der Straße zurückbleibt, dass wilde Hunde zugenommen haben, die haben oft Tollwut, damit haben die Bisse auf Menschen zugenommen. Und die Schätzungen gehen so weit, dass durch den Rückgang der Geier bis zu 50.000 zusätzliche Menschen in Indien durch Tollwut gestorben sind. Also das heißt, man versucht es an Beispielen griffig zu machen, aber eben in zwei Richtungen. Das war jetzt sozusagen die negative Seite der Medaille. Die positive ist, dass Natur uns Menschen wirklich gut tut. Wir haben auch darüber geforscht und in meiner Gruppe und im Team, welchen Einfluss die Artenvielfalt konkret an Vögeln auf unsere psychische Gesundheit und auf unser Wohlbefinden hat. Das haben wir deutschlandweit und europaweit gemacht und gezeigt, dass Menschen, die in einer artenreichen, vogelartenreichen Umgebung leben, sehr viel psychisch gesünder und zufriedener sind als Menschen, die in einer verarmten Umgebung leben. Und der Effekt war so groß wie das Einkommen. Wenn ich das Einkommen um 10% erhöhe, erhöht sich die Zufriedenheit im gleichen Maße, wenn ich die Vogelartenzahl um 10% erhöhe. Das heißt, Artenvielfalt tut uns gut, hilft uns zum Wohlbefinden. Der Effekt ist viel stärker, als man denkt. Also ein Einsatz für Artenvielfalt ist auch ein Einsatz für unsere eigene Gesundheit und unser Wohlbefinden. Das sind zwei Beispiele in der Kommunikation. Und ich finde es unglaublich wichtig, eben auch diese positiven Beispiele zu zeigen, weil ein Teil von dem Problem, das wir haben, eben dieses Umsichgreifen von Mutlosigkeit und Angst ist. Und das ist wissenschaftlich nicht berechtigt. Es gibt durchaus positive Wege in die Zukunft.
Jetzt ist eine der Bedrohungen der Artenvielfalt ja auch die landwirtschaftliche Praxis vielleicht in Deutschland, aber nicht nur da. Und wir erleben ja auch gerade zum Beispiel bei den Wahlen in Polen, dass auf dem Land traditionell doch eher konservativ gewählt wird oder gar rechts. Wie kann man auch Menschen erreichen, die man vielleicht sonst nicht so leicht erreicht? Also oder Menschen auf dem Land, haben Sie da vielleicht einen Ratschlag?
Großes Thema. Also was schon klar ist, und wir haben das auch in Ostdeutschland an vielen Punkten, ist, dass sich Leute von diesen ganzen Änderungen zurückgelassen fühlen. Und da gibt es bei den ganzen Änderungen natürlich Gewinner und Verlierer. Und die Menschen auf dem Land haben oft das Gefühl, dass sie zu den Verlierern gehören und dass sie daran nichts ändern können, dass niemand auf sie hört und dass sie sich nicht einbringen können. Und die politische Signal wäre, zu sagen, dass die Herausforderungen, die da auf dem Land existieren und in der Landwirtschaft existieren, ernst genommen werden. Zum Beispiel das Höfesterben ist ein richtig großes Problem. Viele Höfe finden überhaupt keine Nachfolgerin oder Nachfolger und die Arbeitsbelastung ist immens und der gesellschaftliche Anerkennung ist gefühlt oft nicht sehr groß. Und da dann diese Belange ernst zu nehmen, ist der erste Schritt. Der zweite ist, die Menschen dann mit einzubinden und ihnen Möglichkeiten geben zu handeln. Und da sind eigentlich gerade in Ostdeutschland bewährte Mechanismen, zum Beispiel in der Zeit der Wende praktiziert worden, zum Beispiel hier in Leipzig, die runden Tische. Und ein Plädoyer wäre, aus den Stammtischen runde Tische zu machen, da mehrere Fraktionen in den Dialog zu bringen und damit auch positive Stimmung zu schaffen und das Gefühl, man kann auch wirklich was verändern. Vor Ort.
Sie sind ja viel in internationalen Gremien auch unterwegs und ja, haben auch viel in Afrika geforscht zum Beispiel. Und Klimaschutz ist ja auch eine weltweite Aufgabe. Welche Rolle spielt da so eine weltweite Vernetzung, vielleicht auch um Kommunikationsstrategien von Wissenschaft erfolgreicher zu machen oder zu beobachten, welche denn erfolgreich zu sind? Haben Sie da Erfahrungen?
Das ist in der Tat total wichtig. Und die größte Rolle und wichtigste Rolle spielen diese internationalen Abkommen. Zum Beispiel das Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt wurde schon 1992 in Rio aufgesetzt. Und da gibt es alle paar Jahre große Gipfel. Der letzte große war im Jahr 2022 in Montreal, der Weltnaturgipfel. Und da haben sich fast 200 Nationen auf gemeinsame Ziele geeinigt, was man im Natur- und Artenschutz erreichen möchte, nämlich zum Beispiel 30% der Flächen weltweit unter Schutz zu bringen oder 30% der degradierten, geschädigten Flächen wieder in einen guten Zustand zu bringen. Und diese übergeordneten Ziele werden dann in so einem Prozess, weil das sind ja eigentlich nur Vereinbarungen, die sind nicht rechtlich bindend, zum Beispiel auf der europäischen Ebene übersetzt. Und in Europa ist zum Beispiel als Antwort auf dieses Renaturierungsziel das Renaturierungsgesetz aufgesetzt worden, das dann rechtlich verbindend ist. Und das wird dann wieder auf der nationalen Ebene derzeit übersetzt. Und es hat Folgen für die Renaturierungspolitik in Deutschland. Und das wird gerade ganz unauffällig auf Arbeitsebene erarbeitet, und wenn es umgesetzt ist, das macht einen Riesenunterschied. Finanzierung gibt es dafür auch durch das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Das heißt, wir können durch diese globale Einigkeit und die globalen Ziele in der Übersetzung bis auf die regionale Ebene einen Unterschied machen und wissen, dass wir dann auf die Art und Weise auch einen Beitrag zu diesen internationalen Zielen leisten. Das funktioniert erstaunlich gut, auch mit sehr unterschiedlichen Regierungen.
Das war ein Gespräch mit Katrin Böning-Gäse, wie gesagt vom UFZ hier in Leipzig, und auch ein bisschen mit dem Zusammenhang vielleicht mit dem Konzertflügel, dem Protestflügel am Freitag, wie gesagt ab 15 Uhr, und morgens auch schon ein Treffen zum Probeschieben ab 17 Uhr zum Protestflügel, eben dieser Aktion. Wir hören zum Schluss nochmal eine der MusikerInnen, die da auch mit dabei sein werden, oder eines der musikalischen Projekte, das damit am Start sein wird. Das ist das Projekt Waldzitterpunk, auch ein sehr schönes Projekt, schon seit einer Weile hier existiert, und davon hören wir das Stück Tod eines Planeten zum Schluss. Damit verabschiede ich mich auch aus dieser Sendung, und gleich geht es dann weiter mit Miss Pepsteins Welt, auch einer sehr großartigen Sendung.
Auge mit den Sternen springt. Zuweilen doch geschieht es, dass die Stimmen der Ewigkeit des Geistes übernimmt. Du Himmel voll Gestirne zeigst uns wieder, dass du beseelt und fühlend bist, denn seht, die Liebe einigt alle Flammenbrüder. Ihr Sonnen weint, denn ein Planet vergeht. Er drehte sich im stolzen Gleichgewichte und kein Geschöpf an Hunger je verkam. Der Mensch, der Treiber, konnte seine Früchte im Überfluss genießen ohne Scham. Doch stahl ein Dienst Geschlecht und Frucht und Erne und ließ verfaulen, was die Welt gesät. Sein Wahnsinn aber stinkt es an die Sterne. Ihr Sonnen weint, denn ein Planet vergeht.
Mit Strömen Bluts müsst ihr den Krieg bezahlen. Mit noch mehr Blut bezahlt ihr die Idee, wie Menschenfleisch ernährt den Kannibalen. so nährt vom Menschenfleisch sich der Bankier. Das ist der Henker, der in blutigen Händen.